So, der Mann, den wir hier gleich hören werden, braucht eigentlich keine Vorstellung, Erzbischof Georg Genswein. Sie alle wissen, er kann hier heute auf gar keinen Fall fehlen. Der am wenigsten fehlen kann heute, hier ist Erzbischof Genswein. Er ist Privatsekretär des Emeritus, wir haben es gehört, lebt und arbeitet mit unserem Jubilar im Klösterchen Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten. Und ich denke, wenn es ein Wort gibt, meine Damen und Herren, ein Wort, das das Wirken von Erzbischof Genswein an der Seite von Kardinal Ratzinger, danach Papst Benedikt und jetzt des Emeritus kennzeichnet, ein Wort nur, dann ist das wohl das Wort Treue. Und Treue hat das Charakteristikum, dass sie sich bewährt, gerade in schwierigen Zeiten. Ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, Erzbischof Genswein ist mit dem Emeritus durch dick und dünn gegangen. Und mit ihm ist hier das Flair des Hauses Mater Ecclesiae und in gewisser Weise der Jubilar selbst präsent. Danke auch dafür.
Exzellenz, werte Festgäste, da die Begrüßung schon doppelt gemoppelt abgeschlossen ist, darf ich gleich medias in res gehen. Und es werden sich manche Gedanken, wir haben uns nicht abgesprochen, doch etwas wiederholen, aber repetita juvant. Der 16. April 1927 fiel, wie wir alle wissen, auf einen Karsamstag. Und ein wacher Zeitgenosse machte vor kurzem darauf aufmerksam, dass dieser Tag, der 16. April, im vergangenen Jahrhundert nur noch dreimal auf einen Karsamstag fiel. Und im Jahr 1938, da wurde Josef Ratzinger 11. 1949, das Doppelte, 22. Und 1960 wurde er 33 Jahre alt. Alle diese Geburtstage feierte er als Josef Aloysius Ratzinger. Dann gab es eine sehr lange Pause von 62 Jahren, bis der 16. April wieder auf einen Karsamstag fiel. Und das war, der Nunzius hat es bereits schon gesagt, in diesem Jahr. Am vergangenen 16. April, ich lag mit Corona sozusagen auf Halde, konnte er nicht mehr nur als Josef Ratzinger, sondern als Benedikt der 16. Papa Emeritus seinen 95. Geburtstag vollenden. Und der Jubilar selbst hat den Tag, an dem er das Licht der Welt erblickte, den Karsamstag als Schicksalstag, als bedeutsame Fügung gedeutet, die ihm wie ein Wink von oben schien. Lass mir ihn selber reden. In seiner Erinnerung schreibt er, ich zitiere, dass mein Geburtstag der letzte Tag der Karwoche und der Vorabend von Ostern war, wurde in der Familiengeschichte immer vermerkt. Denn damit hing es zusammen, dass ich gleich am Morgen meines Geburtstages mit dem eben geweihten Wasser in der zu jener Zeit am Vormittag gefeierten Osternacht getauft worden bin. Der erste Täufling des neuen Wassers zu sein, wurde als eine bedeutsame Fügung angesehen. Dass mein Leben so von Anfang an auf diese Weise ins Ostergeheimnis eingetaucht war, hat mich immer mit Dankbarkeit erfüllt, denn das konnte nur ein Zeichen des Segens sein. Freilich, es war nicht Ostersonntag gewesen, sondern eben Karsamstag. Aber je länger ich nachdenke, desto mehr scheint mir das dem Wesen unseres menschlichen Lebens gemäß zu sein. Das noch auf Ostern wartet, noch nicht im vollen Licht steht, aber doch vertrauensvoll darauf zugeht. Zitat Ende. Am Karsamstag morgen, da wurden oder werden in der Trauermette noch die Klagelieder des Jeremias gesungen, während das Osterhalleluja bereits wartend vor der Tür steht. Diese bedeutsame Fügung, die kam als Stimmgabel für das ganze Leben von Josef Ratzinger, Benedikt dem 16. angesehen werden. Dafür gibt es viele Beispiele, von denen er selbst einige ganz nobel und sehr einfühlsam lediglich andeutet. Die wichtigste, Der begeisterte und begeisternde Professor der Theologie muss das akademische Lehre lassen, um als Lehrer des Glaubens in die Fußstapfen der Apostel zu treten. Wie der heilige Bonaventuras, neben Augustinus ein zweiter großer geistlicher Lehrer, seine universitäre Tätigkeit aufgeben musste, weil er Generalminister des noch jungen Franziskanerordens wurde, so ist auch Josef Ratzinger von seinem universitären Katheder wegberufen worden, um zunächst als Erzbischof in München und Freising, also hier, später dann als Kardinalpräfekt in Rom und als Papst höchste Verantwortung zu übernehmen. Mit der Beendigung der akademischen Arbeit an den Universitäten haben aber beide in keiner Weise auch die Theologie aufgegeben oder sind gar stiften gegangen. Nein, sie haben weiterhin bedeutende Beiträge für den theologischen Diskurs beigesteuert. Dass seine Schriften die Seele seiner Regierung gewesen sind und dass er vor allem mit dem theologischen Denken die Seele, die Kirche geleitet hat, kann man zweifellos von Papst Benedikt XVI. Genauso sagen wie von Bonaventura. Von daher wird sichtbar, dass das Katheder und die Kathedra verschiedene Orte sind, die unterschiedliche Schwerpunkte im Leben Josef Ratzingers signalisieren. Das Katheder ist der Ort des Theologen, der die Rede von Gott denkerisch durchdringt und vor allem versucht, den Menschen im Glauben zu helfen, den Glauben zu verstehen und den Glauben zu vertiefen. Die Kathedra bezeichnet das Lehramt, das zu den Hauptaufgaben des Bischofs, vor allem in seiner Diözese und des Bischofs von Rom, des Papstes, für die Universalkirche gehört. In seinem Leben hat Josef Ratzinger seine Verantwortung an diesen Orten wahrgenommen, ohne dass dabei Brüche festzustellen wäre, gegen alle Unkenrufe. Denn auch als Bischof und als Papst ist der Theologe im wörtlichen Sinn geblieben, überzeugt davon, dass er von Gott zu reden hat und dass das Reden von allen anderen Dingen nur und ausschließlich im Licht Gottes geschehen darf. Er hat Theologie nie nur als akademisches Glasperlenspiel betrieben, sondern als Beitrag zu einer glaubwürdigen Verkündigung des Wortes Gottes, sodass Katheder und Kathedra sich gegenseitig befruchtet haben. Und er hat die theologische Lehre und die lehramtliche Verkündigung als Dienst am Nächsten verstanden, wie er sie in seiner oft wiederholten Grundüberzeugung zum Ausdruck gebracht hat: Wer dem Menschen weniger gibt als Gott, gibt ihm zu wenig. Damit sind entscheidende Stichworte genannt, die das Leben und Wirken von Josef Ratzinger, Benedikt XVI., als passionierten Mitarbeiter der Wahrheit und als glaubwürdigen Zeugen der Liebe Gottes kennzeichnen. Wort Gottes und persönliche Zeugenschaft für dieses Wort sind unlösbar miteinander verbunden. Er selbst sagte: Das Bekenntnis gibt es nur als persönlich Verantwortetes. Und darum ist das Bekenntnis an die Person gebunden. Bei seiner Bischofsweihe hat er mit eindringlichen Worten im Jahre 1977 über den Dienst des Bischofs gesprochen. Ich zitiere: Der Bischof handelt nicht in eigenem Namen, sondern er ist Treuhänder und Zeuge Christi und seiner Kirche. Er ist nicht Manager oder gar Chef von eigenen Gnaden. Er ist vor allem ein Gesandter, der eine Botschaft zu überbringen hat, die größer ist als er. Und an dieser Treue wird er gemessen, sie ist sein Auftrag. Zitat Ende. Mitarbeiter der Wahrheit sein heißt, ganz im Dienst dessen zu stehen, der uns nicht nur die Wahrheit offenbart, sondern die Wahrheit selber ist. Die Wahl dieses Leitwortes, wir haben es bereits gehört, Cooperatoris Veritatis aus dem 3. Johannesbrief, sein bischöfliches Wappen, bildet deshalb auch den roten Faden im Leben und Wirken Ratzingers als Christ und Theologe, als Bischof, als Kardinal und Papst. Und es bezeugt eine Tiefe und eine innere Kontinuität durch seine ganze Biografie hindurch. Zu Recht hat einer seiner inzwischen verstorbenen Schüler darauf hingewiesen, dass zwischen den späteren Schriften, vor allem den Enzykliken als Papst und seinen früheren theologischen Auslegungen des christlichen Glaubens, weder im Inhalt noch in der Form ein prinzipieller Unterschied bestehe. Der Suche nach dem Wahren sind Theologe und Papst gleichermaßen verpflichtet, wenn sie konsequent davon ausgehen, dass die Wahrheit, in deren Dienst sie stehen, ihnen vorgegeben ist. Das heißt konkret, dass in der Theologie das Wort Gottes dem Denken immer vorausgeht. Theologisches Denken ist im besten Sinne des Wortes deshalb nachdenkendes und nachdenkliches Denken. Und aus dieser Vorgängigkeit des Wort Gottes vor dem eigenen Denken ergeben sich Konsequenzen, die das für das theologische Wirken von Josef Ratzinger von grundlegender Bedeutung sind. Christliche Theologie ist in ihrem wesentlichen Kern Nachdenken der Offenbarung Gottes, das einen Inhalt nicht selbst findet oder erfindet, sondern aus der Offenbarung empfängt, um sie in ihrem inneren Zusammenhang und in ihrer Sinnhaftigkeit zu begreifen. Der so verstandene Dienst des Verkünders wie des Hirten schließt für Benedikt als wichtige Dimension den Glaubensgehorsam ein, den er bei der Inbesitznahme der Kathedra des Bischofs von Rom in der Laterabasilika zum Ausdruck gebracht hat. Diese Kathedra ist für ihn das Symbol jener Lehrvollmacht, die nichts anderes sein kann als Macht des Gehorsams und Macht des Dienstes. Damit das Wort Gottes und damit die Wahrheit in der Welt aufstrahlen und Menschen den Weg des Lebens weisen. Indem die Sendung des Papstes darin besteht, die ganze Kirche zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zu führen und sich selbst als exemplarisch Gehorsamer zu bewähren, muss sein Dienst Gehorsam gegenüber Christus und seiner Wahrheit garantieren, was in den Worten von Papst Benedikt so lautet. Ich zitiere: Der Papst ist kein absoluter Herrscher, dessen Denken und Willen Gesetz sind. Im Gegenteil, sein Dienst garantiert Gehorsam gegenüber Christus und seinem Wort. Er darf nicht seine eigenen Ideen verkünden, sondern muss entgegen allen Versuchen von Anpassung und Verwässerung sowie jeder Form von Opportunismus sich und die Kirche immer zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und dem offenbarten Wort Gottes verpflichten. Zitat Ende. Genau hier leuchtet der tiefste Grund auf, dass Benedikt XVI. Die Dimension der Wahrheit des Glaubens als für die theologische Arbeit und den bischöflichen wie den petrinischen Dienst als grundlegend betrachtet hat. Denn Zeugen sind Menschen, die sich im Auftrag eines anderen verstehen, die Treuhänder dieses anderen sind und dessen Wort in persönlicher Verantwortung weitergeben. In dieser Grundhaltung hat Josef Ratzinger nie seine Person in den Vordergrund gestellt, sondern sich ganz in den Dienst der Aufgabe, die ihm anvertraut worden ist. Und in dieser Glaubenshaltung ist es auch begründet, dass er das ihm anvertraute Papstamt in andere Hände legen konnte, als er angesichts der schwindenden Kräfte sich nicht mehr in der Lage sah, in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Sein Amtsverzicht bedeutet deshalb gerade nicht, wie verschiedentlich behauptet wird und immer noch behauptet wird, eine Säkularisierung des Papstamtes, sondern er ist zugleich ein mutiger und demütiger Akt gewesen, mit dem Benedikt XVI. Mit letzter Konsequenz die martyrologische Dimension dieses Amtes im persönlichen Zeugnis für den Primat Gottes und seines Wortes ernst genommen hat, wie das Kardinal Koch einmal treffend zum Ausdruck gebracht hat und dafür viel Schläge eingebracht. Wer so seine Person zurücknimmt, der kann in glaubwürdiger Weise die Botschaft, der er verpflichtet ist, in die Mitte seiner Aufmerksamkeit stellen. Die Botschaft, um die sich Josef Ratzinger, Benedikt XVI., in seinem ganzen langen, langen Leben bemüht hat, ist ganz einfach. Ich zitiere: Das Christentum ist von seiner Mitte her Freude, Ermächtigung zum Frohsein. Es ist das Chaire, das freue dich, nach dem heiligen Evangelisten Lukas. Darin drückt sich sein ganzes Wesen aus. Zitat Ende. Solche Freude am Glauben und an der Glaubensgemeinschaft der Kirche hat er mit seinem theologischen Werk und in seinem vielfältigen kirchlichen Dienst vermittelt. Und diese Freude erfüllt jeden, der sich mit seinem Werk und seinem Glaubenszeugnis vertraut macht. Ich hätte nie geglaubt, dass die letzte Wegstrecke vom Monastero Mater Ecclesiae bis zur Himmelstür des heiligen Petrus so lang ist. Das hat mir Benedikt XVI. In seinem feinen Humor anvertraut. Als wir einmal über die Last und Not des Alters und über die immer wieder aufflammende Kritik seiner Person und seinem Wirken sprachen. Und das liegt nun schon seit einigen Jahren zurück. Auch nach seinem Rücktritt hat Benedikt auf wichtige Fragen und Herausforderungen der Zeit freimütig und überzeugend und immer im Licht der Menschwerdung geantwortet. Das war seine ureigene Sache, da fühlte er sich gefordert. Und diese Forderung hat er nolens volens mit Bravour gemeistert und in allen Anstürmen der Welt bis in die jüngsten Tage hinein die Stirn geboten. Deshalb war das oberste Hirtenamt für ihn nicht nur Last, sondern auch Seelenfreude. Und diese Seelenfreude, die hat er sich bewahrt über alle Nöte und Enttäuschungen hinweg. Sie ist wie ein Licht, das ihn innerlich begleitet. Inzwischen ist der Papa Emerit ein hochbetagter, körperlich gebrechlicher Mann, mit Gottlob immer noch wachem, hellwachem Geist und Blick, mag die Stimme auch immer leiser und unverständlicher werden. Die letzten Jahre haben mächtig an seine Kräften geziert. Aber trotz der schwindenden Kräfte hat er sich die demütige Heiterkeit seines Herzens bewahrt. Wie sie früher vor aller Welt vielleicht am deutlichsten in jenen Momenten zutage trat, als er bei den Begegnungen mit Kindern Fragen beantwortete, stets völlig frei und herzerfrischend. Auch sein ungebrochener Humor blitzt immer wieder auf, der von seiner persönlichen Milde eingerahmt ist, die immer schon Markenzeichen seiner Persönlichkeit gewesen sind. Er hat sich gefreut wie ein Kind, als er über den heutigen Tag, über den heutigen Festakt informiert wurde. Und er hat mich gebeten, Ihnen allen herzliche Segensgrüße mitzunehmen und zu senden. Und er dankt insbesondere der Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. Stiftung in München, besonders seinem Vorsitzenden des Stiftungsrates, sowie dem Institut Papst Benedikt XVI. In Regensburg, dem stellvertretenden Direktor Dr. Josef Schaller, für den ihn ehrenden Festakt seines 95. Geburtstages. Herzlichen Dank.